Deutschlandfunk. Computer und Kommunikation.
Mit Manfred Kläuber und diesen Themen.
Zentrallösung. Die Bundesregierung setzt auf Cloud-Systeme bei den Patientendaten. Profilsammlung. Das digitale Versorgungsgesetz erfreut die Datenhändler. Datenfenster. Mit Silica können Informationen dauerhaft in Glas gespeichert werden. Lichtclub. Elliot soll drahtlose Lichtkommunikation massenmarkttauglich machen. Und das digitale Logbuch. Speicherprobe.
Datenschutz ist für mich immens wichtig, darf aber nicht im Wege stehen.
Ja, so argumentierte der CDU-Bundestagsabgeordnete Dr. Roy Kühne während der Debatte über das digitale Versorgungsgesetz für das Gesundheitswesen am Donnerstagnachmittag. Das Gesetz regelt unter anderem die Weitergabe von Patientenabrechnungsdaten an Forschungseinrichtungen, Gesundheits-Apps auf Krankenschein und den elektronischen Arztbrief. Datenschutz und Datensicherheit werden da allerdings sehr kontrovers diskutiert. Warum eigentlich, Peter Welchering?
Ja, weil beides, Datenschutz wie Datensicherheit, im Gesetz einfach sträflich vernachlässigt wird. Die Gesundheitscloud, die Verordnungsverfahren für elektronische Rezepte, die Telematikinfrastruktur und auch die zentrale Sammlung von patientenbezogenen Abrechnungsdaten eben beim Spitzenverband der gesetzlichen Krankenversicherung, das alles wird eben zum Handelsgut. Das wird deshalb zum Handelsgut, weil beispielsweise die Daten nur pseudonymisiert werden zunächst, weil sie rückrechenbar sind. Das sind Patientendaten bisher auch schon, aber über Marktforschungsunternehmen konnten sich hier Regierung und Pharmaindustrie bedienen. Das war aber aufwendiger, als es demnächst nach diesem neuen Gesetz der Fall sein wird. Die organisierte Kriminalität, die weitet dieses, in Anführungszeichen, Marktmodell dann auch aus. Es ist ja auch bisher schon zu Erpressungsfällen unter Verwendung von persönlichen Patientendaten gekommen. Und deshalb haben Sicherheitsexperten und Datenschützer aufgrund der bisherigen Erfahrungen mit solchen Gesetzen wie etwa dem Krankenhausentgeltgesetz und Ähnlichem auch zahlreiche Änderungen an diesem digitalen Gesundheitsgesetz von Minister Jens Spahn gefordert. Denn mit diesem Gesetz hätte der Bundestag die Chance gehabt, Patientendaten endlich sicher zu machen. Aber das Gegenteil ist passiert und deshalb wird ja auch schon ein digitales Versorgungsgesetz 2 gefordert, das dann nämlich die schlimmsten Sicherheitspannen und Datenschutzpannen ausbügeln soll.
Ja, und worüber da gestritten wird in Sachen Schutz und Sicherheit der Patientendaten, das haben wir kurz zusammengefasst.
Das digitale Versorgungsgesetz sieht die Weitergabe von Abrechnungsdaten aus Arztpraxen und Kliniken an Forschungseinrichtungen in einem viel weiteren Maße als bisher vor. Die Krankenkassen müssen persönliche Abrechnungsdaten der Patienten an ihren Spitzenverband weiterleiten. Gespeichert werden die Daten dann in einem Forschungsdatenzentrum. Weitergereicht werden die Daten aber unverschlüsselt und lediglich anonymisiert. Das kritisiert die FDP-Bundestagsabgeordnete Christina Aschenberg-Dugnus.
Eine bloße Pseudonymisierung reicht eben nicht aus. Das wurde von allen Seiten bestätigt. Und noch ein Punkt. Wer ist eigentlich datenschutzrechtlich verantwortlich im Sinne der Datenschutzgrundverordnung? Weiß hier niemand, ist nicht geregelt.
Genauso offen ist auch die Frage, welche Forschungseinrichtungen auf diese personenbeziehbaren Abrechnungsdaten zugreifen dürfen und mit welchen Anonymisierungsverfahren diese Daten geschützt werden sollen. Dr. Achim Kessler von der Fraktion Die Linke befürchtet Schlimmes.
Es ist nicht ausgeschlossen, dass diese Daten auch privaten, wirtschaftsnahen Forschungseinrichtungen zur Verfügung gestellt werden und dann grenzüberschreitend an Dritte weitergereicht werden. Sie fließen dann also auch an IT-Unternehmen im Ausland. Herr Minister, ich bin mir sicher, dass die IT-Konzerne nicht nur in Deutschland bereits den Champagner kaltgestellt haben. Im Sinne der Patientinnen und Patienten ist das jedenfalls nicht.
Auch Arztbriefe sollen künftig elektronisch übermittelt werden. Digitale Rezepte gehen über zentrale Server eines Fachdienstes an die Apotheke. Damit das klappt, müssen Ärzte, Apotheken und Kliniken an die Telematikstruktur im Gesundheitswesen angeschlossen werden. Viele Ärzte verweigern diesen Anschluss, weil ihnen die Telematikinfrastruktur mit dem Connector genannten Anschlussgerät zu unsicher ist. Informatikprofessor Hartmut Pohl.
Der sogenannte Connector, das Gerät, das verschlüsselt die Patientenakten zu den Kollegenärzten, zur Apotheke teilweise, zu den Krankenkassen überträgt, das wird mehrfach berichtet, ist offensichtlich unsicher, weil er manchmal unverschlüsselte Daten sendet. So berichten die Ärzte, das sind keine Einzelfälle, sondern das sind viele, was ich so höre, wo Daten unverschlüsselt über die Leitung gehen. Das kann natürlich passieren bei einer Software, die nicht sehr sorgfältig und ordentlich nicht nur entwickelt worden ist, sondern auch überprüft worden ist.
Dabei könnte die Telematikinfrastruktur im Gesundheitswesen mit wenig Mehraufwand sicher gemacht werden. Professor Pohl und seine Kollegen haben dafür einen Vorschlag gemacht, entliehen bei der Energieversorgung.
Das Smart Meter Gateway ist ein hochsicheres, nach einer mehrteiligen Richtlinie des BSI entwickeltes Sicherheitsprodukt für das Smart Grid, das hier im Gesundheitswesen durchaus auch eingesetzt werden könnte.
Energieversorger setzen Smart Meter Gateways in dezentralen Stromnetzen ein. Drei Modelle werden derzeit vom Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik zertifiziert. Ein Smart Meter Gateway hat die Sicherheitsüberprüfung bereits erfolgreich abgeschlossen. Mehr als 15 Jahre wurde an den Smart Meter Gateways entwickelt. Jetzt gelten sie als hochsicher. Doch das Gesundheitsministerium hat die meisten Sicherheitserwägungen beim digitale Versorgungsgesetz einfach beiseite geschoben.
Genau diese Sicherheitsüberlegungen und Erwägungen zum Datenschutz wollen wir jetzt noch mal genauer diskutieren. Fangen wir an mit der Weitergabe der Abrechnungsdaten der Krankenkasse an ihren Spitzenverband und dann an das Forschungsdatenzentrum. Das ist doch im Sinne der Gesundheitsvorsorger eine sinnvolle Sache. Wo sehen die Datenschützer da das Problem, Peter?
Es gibt gleich mehrere Probleme. Die Daten werden an den Spitzenverband der gesetzlichen Krankenkassen eben nur pseudonymisiert weitergereicht, können also relativ leicht auf den einzelnen Versicherten zurückgerechnet werden. Und dort liegt dann tatsächlich so etwas wie ein Pool von Abrechnungsdaten von 73 Millionen gesetzlich Krankenversicherter herum. Und diese Daten sind leicht rückrechenbar auf den Einzelnen. Allein aus den Abrechnungsdaten kann nämlich über die Kombination ein ziemlich genaues Krankheitsprofil eines einzelnen Versicherten ganz leicht und ganz schnell erstellt werden. Und das gilt dann ähnlich auch für das Forschungsdatenzentrum, das diese Daten dann für Forschungszwecke an Dritte weitergibt.
Ja, aber nochmal, die Weitergabe an Dritte erfolgt doch nur anonymisiert.
In der Regel kann auch pseudonymisiert erfolgen, so steht es im Gesetz. Aber im Gesetz steht eben nicht, wie anonymisiert werden muss. Bisher reicht eine relative Anonymisierung, die auch, wie die Pseudonymisierung, auf einzelne Patienten rückgerechnet werden kann. Es hätte eine absolute Anonymisierung und eine solche Aggregierung der Daten ins Gesetz geschrieben werden müssen, dass eben nicht rückgerechnet werden kann.
Die Daten gehen ja an Forschungseinrichtungen. Welches Interesse haben die denn an der Rückrechnung dieser Daten auf einzelne Versicherte?
Also die meisten Forschungseinrichtungen, zumal die staatlichen Forschungseinrichtungen, die haben da überhaupt kein Interesse. Diese Daten können aber auch an Unternehmen weitergereicht werden. Und das sind dann eben nicht nur Forschungsabteilungen der Pharmafirmen, das sind dann auch Unternehmen beispielsweise, die sich mit der sogenannten Optimierung von Therapien beschäftigen und berechnen, ob sich eine bestimmte Therapie unter Renditegesichtspunkten für die Krankenkasse bei einem bestimmten Patienten überhaupt noch in Anführungszeichen rechnet. Bisher haben diese Firmen, die mit dem errechneten Todeszeitpunkt von Menschen ja handeln, ihre Daten über Marktforschungsunternehmen beziehen müssen. Und beispielsweise über solche Marktforschungsunternehmen, die dann über das Krankenhausentgeltgesetz auch an Abrechnungsdaten gekommen sind. Mit dem spanischen Gesetz jetzt hätten diese Unternehmen dann viel direkteren Zugriff auf die Krankheitsdaten von 73 Millionen Versicherten. Und da können die dann mit viel geringeren Kosten berechnen, ob sich eben eine Behandlung für die Krankenkasse im Einzelfall überhaupt noch lohnt.
Die versicherten Daten sollen über die Telematik-Infrastruktur der Gematik versandt werden. Erstaunlich viele Ärzte wollen sich an diese Telematik-Infrastruktur überhaupt nicht anschließen lassen. Haben die gute Gründe dafür?
Ja, die haben sehr gute Gründe, denn die Telematikinfrastruktur ist unsicher. Das fängt mit dem Anschlussgerät für die Telematikinfrastruktur, dem sogenannten Connector, an. Das geht über die Server weiter, die nach den Plänen des Gesundheitsministeriums die Gesundheitscloud bilden sollen. Hochsensible Krankheitsdaten zentral zu speichern, das ist immer ein hohes Risiko. Hier ist einfach Dezentralität angesagt. Aber da will das Gesundheitsministerium das Geschäft an einen zentralen Anbieter geben. Datensicherheit für Patientendaten ist deshalb hier So politisch nicht gewollt. Ähnlich beim Connector, dem Anschlussgerät für die Telematikinfrastruktur. Wenn dafür das ursprünglich für die Stromnetze entwickelte Smart Meter Gateway verwendet würde, könnte die Telematikinfrastruktur erheblich sicherer werden. Entsprechende Vorschläge, die liegen auch schon vor, auch technisch sehr intensiv ausgearbeitet. Aber das Gesundheitsministerium blockiert auch das letztlich aus politischen Gründen.
Die Diskussion über das digitale Versorgungsgesetz fasste Peter Welchering für uns zusammen. Vielen Dank.
Forschung aktuell.
Folgen Sie uns auf Twitter unter
DLF
Forschung.
Es ist und bleibt das große Problem der meisten Archive. Wie können Sie Ihre auf Ton-, Bild- oder Datenträgern abgelegten Bestände dauerhaft und verlässlich konservieren, ohne sie alle paar Jahre von einem Medium auf das nächste umkopieren zu müssen? Denn trotz aller Vorsicht beim Raumklima und den anderen Lagerbedingungen nagt ja an konventionellen Speichermedien wie Tonband, CD-ROM und auch Festplatte immer noch der Zahn der Zeit. Diese Woche nun hat Microsoft Ergebnisse aus seinem Projekt Silica vorgestellt. Dem Unternehmen ist es gelungen, auf einer 7,5 Quadratzentimeter großen und nur 2 mm dicken Glasscheibe den Filmklassiker Superman dauerhaft zu speichern. Marco Schuler berichtet.
Ein Erdbeben hat die Golden Gate Bridge in San Francisco beschädigt. Ein Schulbus vollbesetzt mit Kindern droht, in den Pazifik zu stürzen.
Okay, Kids, it's all right now.
Hey, it's Superman.
Und natürlich kann Superman die Kinder retten. Für große Filmunternehmen ist die Archivierung solcher Kinoklassiker aber aufwendig. Spezielle Kühlräume mit konstanter Temperatur sind ebenso notwendig wie eine ständig gereinigte, staubfreie Luft.
Wenn da mal ein Feuer ist, wenn da irgendwas passiert, dann sind die Originale von vielen diesen Filmen, diesen Klassikern, die sind dann weg.
Das ist Frédéric Lardinois vom Silicon Valley Branchendienst TechCrunch.com. Er sagt, die neue Speichertechnologie ist erst einmal für Firmenkunden spannend.
Wie bei allen diesen Technologien am Anfang ist das recht schwierig, das ist kompliziert. Das war natürlich auch bei CDs oder anderen Technologien war das auch nicht anders. Das ist eine Technologie, die natürlich noch nicht für den Massenmarkt gedacht ist, sondern es ist erstmal jetzt nur Entwicklung und eine Entwicklungsgeschichte. Aber im Laufe der Jahre wird das natürlich viel einfacher und irgendwann hat man vielleicht auch mal zu Hause eine Maschine, auf der man seine ganzen Daten auf Glas abspeichern kann.
Das Besondere an den auf einer Glasscheibe aus Quarz gespeicherten Daten ist, sie sind fast nicht kaputt zu bekommen. So wie Superman, erklärt Microsoft-Chef Satya Nadella.
Boiled it, baked it, we shook it around.
Wir haben die Glasplatte gekocht, gebacken, gerüttelt, versucht sie zu zerkratzen und trotzdem ist der Superman-Film abrufbar geblieben. Das ist die Grenze dessen, was im Speicherbereich derzeit möglich ist. Microsoft hat für die Speicherung der Daten einen sogenannten Femtosekunden-Laser benutzt. Die Filmdaten werden als winzige dreidimensionale Gitter in verschiedenen Tiefen in das Glas geritzt. Sie nennt man Voxel. Das ist das dreidimensionale Äquivalent zum Pixel, aus denen ein flaches Bild besteht.
What is fascinating about doing that is first of all you encode it.
Faszinierend an der neuen Technologie ist, dass man die enkodierten Daten in mehrdimensionalen Schichten im Glas speichert. Will man sie wieder auslesen, muss man Algorithmen nutzen. Wir haben ein komplettes Kaltspeichersystem entwickelt. Das Wichtigste ist aber die Haltbarkeit des Glases. Die Speichertechnologie hat neben ihrer extremen Haltbarkeit aber noch einen weiteren Vorteil. Die Aufbewahrung verursacht so gut wie keine Kosten, denn das Glas ist auch hitzebeständig. Eine aufwendige Kühlung sowie ein ständiger Abgleich großer Datenmengen, um sie vor Verlust zu schützen, ist damit nicht mehr nötig. Das könnte künftig helfen, in großen Rechenzentren Strom zu sparen.
Markus Schuler über Silica, Datenspeichern in Glas. Und nicht nur beim Langzeitdatenspeicher zeigt sich, dass optische Technologien elektromagnetischen Lösungen oftmals überlegen sind. Auch bei der leitungsgebundenen Datenübertragung hat die Glasfasertechnik alles andere längst schon in den Schatten gestellt. Nur bei der drahtlosen, besser bei der leitungslosen Übertragung war Licht bislang immer nur eine Nischenlösung. Doch dank neuer LED-Technologie soll die Li-Fi-Übertragung, also Vernetzung mit Licht, neue Impulse bekommen. Zusammen mit Industriepartnern will das Fraunhofer-Institut Heinrich Hertz die Technik massenmarkttauglich machen und hat dazu das Elliott-Konsortium gegründet. Darüber sprach ich mit dem Projektleiter Volker Jungnickel.
Das Elliott-Konsortium hat die Aufgabe, Beleuchtung oder LED-Strahlung zu verwenden, um eine neue Drahtlos-Technologie zu etablieren. Und als Anwendungsgebiet ist das zukünftige IoT gedacht, also das Internet der Dinge.
Bei dieser neuen Drahtlos-Technologie geht es ja vor allen Dingen um Li-Fi, ähnlich wie Wi-Fi?
Ja, genau, Light Fidelity. Der Begriff hat den Hintergrund, dass man sich eigentlich absetzen wollte von bekannten Free-Space-Optical-Techniken oder Techniken, die optische Kamerakommunikation verwenden, also eher sehr schnelle oder auch eher sehr langsame Techniken, sondern es geht hier wirklich um eine Technik, die Hochleistungs-LEDs verwendet und schnelle Fotodioden, großflächige Fotodioden, um eine hochratige Kommunikation mit Datenraten, die vergleichbar sind mit Wi-Fi, zu etablieren. Vielleicht ein wichtiger Unterschied zu früheren Techniken ist, dass es sich hier um eine bidirektionale und auch vernetzte Kommunikation handelt. Das heißt also, nicht jeder Access-Punkt arbeitet für sich allein, sondern die sind koordiniert. Wenn Sie sich von einem Access-Punkt zum nächsten bewegen, gibt es so eine Art Handover und Sie können sich praktisch mobil in so einem Leuchtenfeld hindurch bewegen und die Kommunikation bleibt dabei aufrechterhalten.
Sie haben ja eben schon erklärt, dass diese neue Art von Kommunikation mit Licht vor allen Dingen auch im Bereich von IoT, also dem Internet der Dinge, eingesetzt werden soll. Welche Anwendungen denken Sie sich denn für Li-Fi?
Vielleicht müssen wir erstmal kurz charakterisieren, was das heutige IoT darstellt. Das sind ja Systeme für relativ geringe Datenraten. Sie lesen einen Zähler ab oder eine Temperatur. Die müssen eine relativ sichere Übertragung gewährleisten. Also die Pakete müssen ankommen und dabei ist aber die Latenz relativ unwichtig. Ob das nach einer Sekunde, nach 5 Sekunden passiert, spielt eigentlich für die heutigen Anwendungen nur eine untergeordnete Rolle. Hier im Fokus liegt dieses zukünftige IoT, also dass man doch auch Sensoren dort mit einbezieht, wie Videokameras, LiDAR-Sensoren, Radarsensoren, was Sie sich denken können, und auch Aktuatoren. Die sichere Übertragung ist das, was bleibt. Aber jetzt steht in vielen dieser Anwendungen die Aufgabe, das mit einer sehr geringen Latenz zu realisieren. Also bei einer Industriekommunikation, taktiles Internet, wenn Sie also sehr schnell auf Ereignisse reagieren wollen, dann spielt die Latenz eine wichtige Rolle. Und das ist für uns Nachrichtentechniker ein anderes Set von Anforderungen, das eben dann auch neue Technologien erfordert. Und Li-Fi ist da sehr vielversprechend.
Nun erzählen uns die ganzen Technologen, dass genau für diese Anwendungsfälle, die Sie gerade beschrieben haben, 5G kommen wird. Eine Funktechnik.
Ja, in der Fläche ist das absolut richtig. Funk ist eine Technologie, die mobile Kommunikation in der Fläche sicherstellen kann, in großen Flächen, Kilometer, 100 Meter für kleinere Zellen. Aber die Anforderung ist ja hier, dass man sehr, sehr viele Geräte gleichzeitig vernetzt und diese Geräte gleichzeitig auf das Spektrum zugreifen. Und an der Stelle gibt es dann Engpässe. Also wenn Sie das wirklich gleichzeitig in einer Industriehalle, die durch einen Wi-Fi-Access-Punkt versorgt wird, tun wollen und die Geräte alle gleichzeitig auf dieses Spektrum zugreifen, dann gibt es Engpässe und dadurch kann genau diese hohe Sicherheit der Datenübertragung, die hier in diesem IoT-Szenario gefordert wird, nicht mehr gewährleistet werden. Was dort hilft, ist einfach eine Verdichtung des Netzes. Also man baut einen zusätzlichen Layer in das Netzwerk ein, das sowieso heterogen ist und viele Funktechnologien umfasst. Und für diesen Layer benutzt man neues, bislang unbenutztes Spektrum, das Licht.
Habe ich Sie jetzt richtig verstanden, dass also dann Li-Fi gar nicht in Konkurrenz zu anderen Nahkommunikationsverfahren wie zum Beispiel Bluetooth oder Wi-Fi steht, sondern eine Ergänzung ist in speziellen Umgebungen oder speziellen Situationen?
Ja, das würde ich ganz genauso sehen. Es ist eine wunderbare Ergänzung und es wird eben im Nahbereich über mehrere Meter einsetzbar sein.
Die Lichtkommunikation in eine Richtung ist ja eine bekannte Technik. Man weiß das zum Beispiel aus Veranstaltungssälen, dass da sehr viel zum Beispiel Ton mit Licht übertragen wird, aber eben nur in eine Richtung. Die bidirektionale Kommunikation mit Licht, die wurde allerdings auch schon in den 80er Jahren gedacht. Das alles hat sich aber gar nicht durchsetzen können, sondern am Ende hat immer wieder die Funktechnologie gesiegt. Was macht Sie denn so zuversichtlich, dass es bei LiFi anders sein könnte?
Sie haben recht, das war damals in den ersten Laptops war diese IRDA-Technologie drin. Und die hatte den Nachteil, dass sie ausgerichtet werden musste und nur über relativ kurze Strecken funktioniert hat. Und da ist sie dann sehr schnell vom Funk, der später kam, abgelöst worden. Und Sie wissen ja, Funkantennen arbeiten omnidirektional, brauchen nicht ausgerichtet zu werden, waren einfacher handhabbar. Gut, jetzt sind 20 Jahre vergangen seitdem und diese Systeme, die Sie da genannt haben, die arbeiten ja alle in dem frei verfügbaren ISN-Bändern, also im Spektrum, was auch viele andere Anwendungen mittlerweile bevölkern. Und das Spektrum ist so langsam überfüllt und es gibt wenig neue Alternativen in diesem Bereich, gerade in solchen Szenarien, wo dann viele Nutzer kommunizieren wollen. Also es gibt schon einen Bedarf an neuen Nahbereichsmobilkommunikationstechniken.
Das war Volker Jungnickel vom Fraunhofer-Institut Heinrich Hertz in Berlin über das Elliott-Konsortium.
Digitales Logbuch. Computer und Kommunikation. Eintrag 48755.
Bist du bekloppt, Knacki?
Ist ein Experiment, Dicker. Stell dir mal vor, ich bin Teledoktor. Mund auf, Zunge raus und jetzt sagen sie mal laut A.
War's gut?
Dicker, ohne war's gut. Einfach A. Fein, Dicker.
Und, Herr Teledoktor, schon eine Diagnose?
Du bist dicker geworden, Dicker.
War ich immer. Wer ist dran, wenn du hier anrufst? Icke. Was glaubst du, war ich vorher?
Dünner, Dicker. Du warst dünner. Du solltest mal...
Knacki.
Du solltest mal abnehmen.
Woher weißt denn das?
Biohacking. Dein A hat dich verraten.
Du siehst das an meinem A?
Da auch, Dicker. An deiner Speicherprobe.
Knacki, ich spinne hier nicht rum. Bis zu dir reicht mein Speichel nicht. Leider.
Ich hab Speicher gesagt. Du musst auch mal die Ohren waschen.
Wer sagt das?
Dein Speicher auf deinem Handy weiß sogar, wann du geduscht hast.
Erzähl mir nix. Mein Handyspeicher ist von dir ziemlich weit weg. Außerdem rufst du auf dem Festnetz an.
Sonst würde es ja nicht gehen.
Was wird nicht gehen? Mein Speicher ist doch verschlüsselt.
Ich bin sogar in deiner Cloud. Dein Handy liegt vor dir.
Ja, klar.
Jetzt leuchtet es.
Ja. Ey, meine Medizin-App ist offen. Warst du das?
Ultraschall. Du hörst das nicht. Aber dein Handy hört Ultraschall aus deinem Hörer. Mit Ultraschall habe ich dein Handy unter Kontrolle.
Klicken reicht nicht, Knacki. 2-Faktor-Authentifizierung. Für die Cloud brauchst du auch mein Ja-Wort. Und zwar hier und von mir.
Hab ich längst, Dicker. Dein erstes A knackte die App, dein zweites die Cloud. Alle Daten im Klartext. Jedes Handy kannst du knacken mit irgendeinem Trojaner.
Und? Was wolltest du testen?
Dich, Dicker. Wenn sogar du die Zunge rausstreckst und...
Dann öffnen andere auch brav ihre Cloud?
Brauche ich kaum. Mir reicht ein Blick auf die App für eine Diagnose.
Und? Was hackst du wieder aus, Knacki?
Ich werde Fernheiler. Was glaubst du, die Leute blechen Tausende, wenn ich am Telefon sage, sie sollen mal für eine Speichelprobe am Handy lecken und hab dann sofort die perfekte Diagnose.
It's magic.
Digitales Logbuch. Name Nelke Wolfgang. File closed.
Die Deutschlandkarte der Funklöcher ist online. Unsere erste Meldung im Info-Update von und mit Michael Stang.
Mithilfe der Funkloch-App der Bundesnetzagentur können Mobilfunknutzer die Geschwindigkeit ihrer Internetverbindung testen und melden. Jetzt hat die Regulierungsbehörde erstmals eine Karte anhand der Ergebnisse generiert und veröffentlicht. Demnach flossen mehr als 160 Millionen Messpunkte in die Übersicht ein, die über die Webseite breitbandmessung.de abrufbar ist. Kein Netz wurde in Deutschland in rund 1% der Fälle festgestellt.
Wladimir Putin fordert eine russische Wikipedia.
Russlands Präsident Putin hat die Schaffung einer einheimischen Alternative zum Online-Nachschlagewerk Wikipedia angekündigt. Ziel sei ein, Zitat, verlässliches Online-Lexikon. In Moskau gab Putin die Woche bekannt, hierfür werde seine Regierung umgerechnet 24 Millionen Euro bereitstellen.
Unternehmen melden Rekordschäden durch Cyberangriffe.
Durch Sabotage, Datendiebstahl oder Spionage entsteht der deutschen Wirtschaft jedes Jahr insgesamt ein Schaden von rund 103 Milliarden Euro. Der Schaden durch analoge und digitale Angriffe summiert ist damit fast doppelt so hoch wie noch vor 2 Jahren. Das ist das Ergebnis einer Studie des Digitalverbands Bitkom, die diese Woche veröffentlicht wurde. Demnach ist in den vergangenen 12 Monaten mehr als jedes 10. Unternehmen in Deutschland Opfer eines Cyberangriffs geworden.
In China soll ein Gesetz die Zeit von Kindern in Online-Spielen begrenzen.
Neue Vorschriften in China sollen die Zeit begrenzen, die Minderjährige in Online-Spielen verbringen. Wie die oberste Medienbehörde des Landes diese Woche mitteilte, sollen Kinder und Jugendliche künftig an Werktagen höchstens 90 Minuten, an Wochenenden und in den Ferien bis zu 3 Stunden online spielen dürfen. Zwischen 22 und 8 Uhr gilt demzufolge eine Art Online-Sperre. Überprüft werden soll dies, indem ein Login für Online-Spiele nur noch mit Klarnamen und einer Identifikation möglich sein soll.
Mehr als die Hälfte der Menschheit ist online.
Weltweit haben 4,1 Milliarden Menschen Zugang zum Internet. Das sind fast 54% der Weltbevölkerung. Die Zahl steigt jedes Jahr und habe sich seit 2005 fast vervierfacht, berichtete die Internationale Fernmeldeunion ITU diese Woche in Genf. Die UN-Organisation befasst sich mit Fragen der Telekommunikation. Je entwickelter eine Region ist, desto höher ist der Anteil der Internetnutzer. In den ärmsten Ländern der Welt seien im Durchschnitt nur 2 von 10 Menschen online. Zum Vergleich, in Industrieländern sind es fast 88% und damit sei die Sättigung praktisch erreicht, hieß es.
Der Bundestag reduziert die Steuer für E-Books und digitale Presseerzeugnisse.
Bislang musste für elektronische Publikationen der volle Mehrwertsteuersatz von 19% gezahlt werden. Künftig gilt der ermäßigte Satz von 7%. Mit dem Beschluss des Jahressteuergesetzes hat der Bundestag diese Woche auch den ermäßigten Mehrwertsteuersatz auf digitale Zeitungen, Periodika und E-Books eingeführt. Bücher, Zeitungen und Zeitschriften sollen damit künftig steuerlich gleich behandelt werden, unabhängig davon, ob sie auf Papier oder in elektronischer Form erscheinen.
Sternzeit, 9. November. Der Weltraumpopularisierer. Vor 85 Jahren kam im New Yorker Stadtteil Brooklyn Carl Sagan zur Welt. Der Astronom und Astrobiologe ist vor allem für seine Popularisierung der Wissenschaft bekannt. Mit knapp 17 Jahren, 1951, begann er ein Physikstudium in Chicago. Seine Doktorarbeit machte er beim damals führenden Planetenwissenschaftler Gerard Kuiper. Schließlich wechselte Sagan zur Cornell-Universität im Bundesstaat New York. Sein Institut war an praktisch allen Planetenmissionen der NASA beteiligt. Carl Sagan war es sehr wichtig, wissenschaftliche Fragen und Erkenntnisse über die Fachgrenzen hinaus zu diskutieren und in eine breite Öffentlichkeit zu tragen. Er ist vor allem für seine Fernsehserie Kosmos bekannt, die mehr als 500 Millionen Menschen in rund 60 Ländern gesehen haben. Seine Novelle Contact wurde zur Grundlage des gleichnamigen Science-Fiction-Films. Darüber hinaus gehört Carl Sagan zu den Begründern der Astrobiologie und forschte viel über die Grundlagen des Lebens im Weltraum. Auf seine Initiative tragen die beiden Voyager-Sonden eine goldene Schallplatte mit Geräuschen und Bildern von der Erde, in der Hoffnung, dass irgendwann eine fremde Zivilisation die Botschaft entschlüsselt. 1990 regte Carl Sagan an, die Sonde Voyager 1 zurück Richtung Sonnensystem blicken zu lassen. Die Erde erscheint auf diesem Bild als Pale Blue Dot, wie er es nannte, als blasser blauer Punkt. 1996 ist Carl Sagan im Alter von 62 Jahren gestorben.
Gleich nach den Nachrichten wird im Deutschlandfunk über das glücklichste Volk der Welt debattiert. Hält die Freude an? So lautet die Frage heute bei Streitkultur. Soweit Computer und Kommunikation mit Manfred Kläuber.
Forschung aktuell. Programmtipp.
Hier hinter dem Rolltor versteckt sehen wir also
einen unserer Tränkautomaten für die Kälber. Den können wir jetzt mal öffnen.
Oh, Bauer.
Kälber werden digital überwacht.
Nimm mich mit.
Traktoren fahren GPS-gesteuert.
Früh am Morgen.
Erntemaschinen erfassen die Qualität der Kartoffeln.
Auf die Felder.
Ganz genau so läuft das. Der Mitarbeiter kann direkt am Automaten schauen, ob ein Tier getrunken hat oder nicht. Die gleichen Daten kommen aber auch etwas schöner aufbereitet am Computer im Büro an.
Die harte Währung sind die Daten.
Da bleibt natürlich ein gewisser Interessenkonflikt in der Herstellercloud.
Daten säen, Daten ernten. Die Landwirtschaft kämpft mit der Digitalisierung. Wissenschaft im Brennpunkt. Morgen um 16:30 Uhr.